Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Die meisten kennen sie aus dem Fernsehen. Wir haben zwar beide an der gleichen Uni studiert, sie Musiktherapie und ich Wirtschaftskommunikation. Wir kannten uns bis dahin persönlich allerdings noch nicht. Die Diplompädagogin Katja Saalfrank hatte ihre letzte TV-Folge vor 10 Jahren. Mit ihr spreche ich über alles, außer über Supernanny. Wir sprechen über Familie und Kinder, über die geteilten Krisen in der Corona-Pandemie und darüber, wie wir überhaupt über Gefühle sprechen können, wenn uns die Worte fehlen. Muss eigentlich alles therapiert werden, was man erlebt?
Herzlich willkommen, Katja Saalfrank.
Ach, wer kommt denn da in den Aufzug gestiegen? Katja Saalfrank oder Katharina? Was ist dir lieber?
Ja, gerne Katja, weil wir sind ja jetzt hier sehr nah körperlich im Aufzug. Und wenn man mit mir in ein nahes Gespräch kommen möchte, dann ist Katja immer besser, weil Katharina steht halt in meinem Ausweis. Aber wenn du mich irgendwo triffst und mich rufst, dann würde ich mich wahrscheinlich nicht umdrehen.
Gibt es irgendeine Situation, ein Erlebnis, das du mit einer Aufzugsfahrt irgendwie angenehm oder unangenehm verbindest?
Also ich habe so ein bisschen im Vorfeld überlegt, aber eigentlich gar nicht. Nee, ich habe weder Ängste, in Aufzüge zu gehen, noch habe ich irgendeine Geschichte da drin erlebt. Es ist manchmal jetzt in den Corona-Zeiten ein bisschen merkwürdig, wenn man in den Aufzug steigt und man überlegt, mit wem und mit wie vielen Leuten geht man rein, weil man eben diesen Abstand braucht. Aber ansonsten bin ich da sehr pragmatisch angelegt und laufe runter und fahre hoch.
Ab welchem Stockwerk würdest du einen Aufzug benutzen?
Ab welchem Stockwerk? Ach, du, das hat gar nicht so viel mit dem Stockwerk zu tun, sondern eher, wo will ich hin? Und kann ich dann auch außer Atem sein? Also wenn es der 3. Stock ist, dann kann man auch hochlaufen. Aber wenn es dann der 15. ist, dann würde ich mir ein bisschen Zeit nehmen. Und wenn ich aber dann oben ins Sportstudio gehe, dann wäre es vielleicht auch schon etwas, wo ich mich ein bisschen aufwärmen würde.
Ja. Ich habe ja leider nicht die Wahl, welchen Aufzug ich nehme.
Ich wollte gerade sagen, du hast nicht die Wahl, du bist wahrscheinlich angewiesen darauf, ja.
Genau. Woran liegt es, dass Kinder in Deutschland eigentlich keine Lobby haben? Also es wurde ja auch in den letzten Jahren versäumt, die Kinderrechte ins Grundgesetz mit aufzunehmen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Kinderstiftungen und Jugendorganisationen oder Organisationen, die sich für Kinder und Jugend einsetzen, besser gesagt, dass die eher auf so einer Meta-Lobby-Ebene unterwegs sind, die aber manchmal meines Eindrucks nach doch an der Realität der Kinder vorbeigehen. Oder liege ich da falsch?
Also
warum sitzt da kein Kind bei Anne Will zum Beispiel?
Ja, weil, das ist nochmal eine andere Frage, weil ich glaube, es gibt auch Veranstaltungen, die dann gut sind, wenn Erwachsene zusammensitzen und für die Menschen, für die sie Verantwortung tragen, auch gute Räume finden. Also ich frage mich eher, warum sitzt da so wenig jemand, der Lobby ist, ja, für oder sein könnte für Kinder. Aber deine Ursprungsfrage war ja, warum
haben Kinder keine Lobby? Also
ja, genau. Was ist das in Deutschland auch? Du hast es auch auf Deutschland bezogen. Und in den skandinavischen Ländern habe ich das Gefühl, ist das nochmal anders. Ja, die machen ja vieles anders, auch was Kinder betrifft, haben da auch viel früher in ihrem, in ihrem Rechtssystem auch festgelegt, dass Kinder nicht geschlagen werden dürfen, ja, dass das Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben, was auch immer das heißt, ja. Also wir machen das ja immer am plakativen Schlagen fest, also Hauen und Körperlichkeiten, aber es gibt ja auch andere Dinge, die gewaltvoll sind und die Gewalt ausmachen. Also Drohen oder auch Liebesentzug oder sowas, das ist ja auch sehr gewaltvoll. Und alleine da siehst du schon, dass in Deutschland gibt es dieses Recht erst seit 2000. Also seit 20 Jahren, gut 20 Jahren, ja, ist das in Deutschland verankert. Und ich frage mich das auch. Ich frage mich auch, warum das, warum dieser Blick auf Kinder so verfestigt ist. Und ich fürchte, es hat etwas damit zu tun, dass wir doch eine krasse Geschichte haben in den letzten Jahrhunderten auch. Und wenn man mal nur auf das Letzte schaut, wo ja Deutschland eine sehr bittere Geschichte hat mit den Kriegen, mit der NS-Zeit. Und wenn wir da gucken, wo hat Erziehung stattgefunden, dann sehen wir, dass Erziehung tatsächlich etwas mit Ziehen und Drücken und Schieben zu tun hatte, und zwar sehr gewaltvoll. Und dass es eben nicht darum ging, auf Bedürfnisse einzugehen, auf Gefühle einzugehen. Also quasi das, was den Menschen ausmacht, nämlich Bedürfnis, Gefühl und Kognition, also das, was ich dann auch entwickle, ne, wenn ich erwachsen werde, zu verbinden. Also die Intuition, auf mich zu hören, mitzuteilen, dir zu sagen, ich fühle mich jetzt gerade wohl und ich bin gerne mit dir im Gespräch. Das kann ich ja nur sagen, wenn ich A, das empfinde und B, auch eine Idee davon habe, was Freude und Glück und Verbundenheit ausmacht und ich Worte dafür finde. Und das hat eben im letzten Jahrhundert nicht stattgefunden, diese Verbindung des inneren Systems, also eines jeden Menschen. Und wenn ich auf meine Eltern oder auch Großeltern gucke, da ging es halt nur ums Durchhalten. Und also wenn du so willst und wir in diese Richtung weiter denken und fühlen, dann hat eigentlich eine kollektive Traumatisierung stattgefunden, die damit zusammenhängt, dass wir eben ja in einem eher dissoziativen Zustand sind und eben einem unverbundenen Zustand und das eben auch immer wieder weitergeben und wir uns da als Gesellschaft noch nicht genügend reflektiert haben, was eigentlich uns passiert ist, uns Menschen. Also ich weiß natürlich, dass die Eltern, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, sehr auch mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bindungserfahrungen in Beziehungen, also Bindungs- und Beziehungserfahrungen in Kontakt kommen, gucken, was hat mir gefehlt, das Nachnähren, entweder in therapeutischen Settings oder auch einfach in Gesprächen, in der Beratung mit mir, ja, je nachdem, wie ausgeprägt das ist, geht das dann. Und dann eben gucken, dass sie das nicht weitergeben, ganz bewusst gucken, dass sie es nicht weitergeben an ihre Kinder, sondern dort die Möglichkeit schaffen, zwischen Bedürfnisgefühl und dem, was ich sage und ins Außen bringe, eben herzustellen. Ja, und das ist jetzt eine kurze Antwort, also könnte man ein ganz Buch drüber schreiben, aber das ist sozusagen meine Antwort, wenn du mich das fragst. Warum ist das in Deutschland so? Weil wir unreflektiert weitermachen und nicht uns informieren. Es gibt so viel, alles das, was ich dir erzähle, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das habe ich gelesen und studiert und mache ich immer noch, weil es immer wieder jeden Tag neue Erkenntnisse gibt und Zusammenhänge, die einfach unheimlich spannend sind und die uns ganz viele Hinweise darauf geben, wie wir Umwelt und Leben und Aufwachsen für Kinder gestalten könnten.
Ich habe in meiner Studienzeit eine Ausbildung als Telefonseelsorger gemacht, die ging ein Jahr, und da habe ich zwei sehr ergreifende Erfahrungen bzw. Sachen lernen können. Eine war, Einsamkeit trifft alle. Mhm. Also jede Schicht, egal ob arm, ob reich, ob deutsch, ob nicht deutsch, Mann oder Frau. Einsamkeit ist ein Thema, das die ganze Gesellschaft betreffen kann. Mhm. Und das andere super wichtige Learning für mich war, wann suchst du dir Hilfe? Mhm. Und wir haben das selber auch in so einem Rollenspiel durchgespielt. Und wir sollten erstmal aufschreiben, wen wir vorher kontaktieren würden, bevor wir bei der Seelsorge anrufen. Mhm. Und die Liste war teilweise 100 Zeilen lang. Ja? Mhm. Also ich würde erst beim Nachbarn klingeln. Ich würde erst die Polizei anrufen. Ich würde erst beim Radio anrufen. Ich würde erst, keine Ahnung, meine Familie komplett durchtelefoniert haben. Mhm. Alle Menschen, die ich kenne, so. Mhm. Und am Ende erst bei der Seelsorge. Mhm. Und dann, wo findest du die? Die einen haben gesagt, beim Videotext. Die anderen haben gesagt, auf der ersten Seite des Telefonbuchs. Da steht ja auch drin. Aber du musst richtig gelitten haben, um zu diesem Schritt zu kommen, bei der Seelsorge anzurufen. Und dann habe ich mich gefragt, in Bezug auf deine Arbeit, was sind das für Familien, die die Kraft haben, sich bei dir zu melden? Mhm. Und wie viele Familien melden sich nicht, weil sie keine Kraft haben?
Wow, also das war jetzt ja ein Riesenbogen. Ja, vielen Dank dafür. Darf ich noch was zu der Einsamkeit und Hilfesuchen sagen?
Gerne, ja.
Also ich finde das ganz spannend, weil das, was ich eben so ein bisschen hergeleitet habe, dieses, dass ich eine Erziehung genossen habe, in Anführungsstrichen, wo ich eben ja eher trennende Erfahrungen gemacht habe und eben nicht eine Verbindung erlebt habe, eine authentische, ja, die hat genau diese Folgen letztlich, dass du eben in einer, also ich mache mal dieses Beispiel, was es ja immer wieder gibt und was in der NS-Zeit eben auch von Johanna Hara ganz stark fokussiert wurde, nämlich Kinder schreien zu lassen. Ja, also wenn ein Säugling schreit, da ist der Blick aufs Kind, das ist ein Tyrann und der versucht, dich zu beherrschen und deswegen muss ihm das abtrainiert werden und der muss schreien gelassen werden, weil dann gewöhnt er sich daran, dass niemand kommt, wenn er Hilfe braucht.
Krass.
Und das, ja, ganz furchtbar. Also kannst du auch mal nachlesen in dem Buch. Ich habe es eigentlich in allen Büchern immer wieder auch in Bezug dorthin hergestellt, weil ich glaube, dass das ganz, ganz stark auch eine Gesellschaft prägt, auch weil wenn ich die Erfahrung als Baby schon gemacht habe, als Säugling gemacht habe, dass ich einsam bin. Und ich meine mit Einsamkeit wirklich nicht alleine sein, sondern einsam zu sein heißt ja mit allem in einem abgeschnittenen Zustand sich zu fühlen. Also niemanden zu haben, der bei mir ist und der mir Trost gibt. Niemand, der fragt, wie geht's mir? Niemand, der mich in den Arm nimmt, der mich beruhigt, ja. Dann entstehen Wut, Schmerz, Angst, Trauer und natürlich dieses riesige Gefühl von Resignation und Einsamkeit. Ganz, ganz früh im System.
Mhm.
Und das andere ist eben auch, dass ich gleichzeitig die Erfahrung mache, wenn ich wirklich Hilfe brauche, wenn ich Todesangst habe, wenn ich nicht weiter weiß, dann kommt niemand. Kann ich schreien, so viel ich will.
Mhm.
Und das sind so zwei, deswegen habe ich jetzt sehr aufmerksam zugehört, als du das gerade beschrieben hast, weil mich das gerade sehr berührt hat auch, weil das eigentlich nochmal auch eine weitere Antwort ist darauf, warum wir diesen Blick auf Kinder weiterhin haben, weil wir uns damit auseinandersetzen müssten und weil das ein wahnsinnig schmerzhafter Prozess ist, wenn wir uns eingestehen, dass wir alle diese Einsamkeit in uns tragen, in irgendeiner Form, wie du es beschrieben hast, und dass wir, je nachdem, welche Erfahrungen wir nachnähren konnten, eigentlich auch gelernt haben, mir kann keiner helfen.
Mhm.
Kannst du damit was anfangen?
Total.
Ja.
Total. Also jetzt habe ich endlich eine Theorie, woran das liegt und wo das herkommt.
Ja. Ja.
Spannend.
Ja, spannend und irgendwie auch ganz schön schmerzhaft und traurig. Und es hat so diesen gesellschaftlichen Blick, ne? Und es hat aber auch natürlich bei mir immer diesen Mikroblick auch auf den Menschen, mit dem ich gerade in Kontakt bin und was auch immer mal mitläuft, wo ich dann auch mal frage, wo hast du denn die Erfahrung gemacht? Und was eben aber auch ein großes Tor ist, um ja, an Bereiche zu kommen, wo ich dann sage, jetzt will ich es anders machen. Das war meine Erfahrung und jetzt will ich es anders machen. Und ich glaube, das, Raul, ist wirklich die Kraft, die Eltern in sich tragen, es anders machen zu wollen, diesen Schmerz in sich zu spüren oder auch zu merken, es fühlt sich nicht gut an, es fühlt sich unverbunden an. Und dann die Kraft zu haben, und das ist ja jetzt bei mir nicht nur eine psychische Kraft, sondern auch vor allen Dingen auch eine wirtschaftliche Kraft, ja, weil ich bin ja keine Beratungsstelle, ich werde nicht finanziert, sondern das ist ja tatsächlich dann auch da eine Honorararbeit. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass schon viele Eltern auch zunehmend in die Kraft kommen und in den Zustand versetzt werden, zu sagen, es gibt Möglichkeiten, es gibt Wege. Und ich muss eben gucken, wo finde ich für mich einen Ort, das reflektieren zu können, das, was ist für mich hilfreich, auch mit meinen Kraftressourcen, mit meinen wirtschaftlichen Ressourcen, mit meinen zeitlichen Ressourcen irgendwo hinzugehen. Und deswegen ist ja auch meine Arbeit so vielfältig. Ja, deswegen rede ich jetzt auch mit dir. Das hören ja auch wieder Menschen, die dann vielleicht eine Idee bekommen. Ach, dann höre ich mal einen Podcast. Ja, der ist kostenfrei. Ich habe eine App, da sind ganz viele Audios drin, die alle kostenfrei sind. Ja, ich hab die Sommerakademie, das ist ein Kurs, der eben über 6 Wochen dich in diese Perspektive reinführt. Ich habe Karten, die einen im Alltag unterstützen. Ich habe Bücher, die jetzt auch nicht die Welt kosten. Also solche Sachen, eben diese Botschaften, so verstehe ich ja auch deine Arbeit, in die Welt zu bringen und Leute zu bewegen, zu verbinden, aufmerksam zu machen auf das, worum es eigentlich wirklich geht im Leben.
Machst du deine Arbeit, weil du selber, wie du gerade vorhin gesagt hast, selber als Kind eher erzogen wurdest oder vielleicht, weil du die älteste von 5 Geschwistern warst und daher vielleicht auch das Interesse an diesem Thema entstanden ist, oder bist du erst später auf dieses Thema gekommen?
Ja, das habe ich mich auch immer wieder gefragt. Also ich glaube schon, dass die Leidenschaft und auch das Interesse alles für alles das, was wir tun. Ne, das ist ja auch du bist ja politisch aktiv, auch aus einem eigenen Motor raus, aus Erfahrungen raus und so. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall eine ganz starke Triebfeder auch ist oder sein kann. Und bei mir ist es so, dass ich einfach, also meine jüngeren Geschwister, wie du hast schon gesagt, ich bin die älteste von 5 und die, das versendet sich ja irgendwann im Alter. Aber wenn man klein ist, also jünger ist, ich bin 6 oder 7 und kriege dann Geschwister und ich habe 3 jüngere Geschwister, davon sind auch noch Zwillinge mit dabei gewesen, bekommen. Also nicht ich, aber so, ich habe die Geschwister bekommen, so. Dann muss ich sagen, dass schon damals einfach die Begeisterung für Kinder und für diese Lebendigkeit da war. Also das war für mich eines meiner größten Geschenke. Und ich habe eine Zeit lang auch immer gesagt, es waren meine ersten Kinder irgendwie. Und das war natürlich alles nicht sozusagen reflektiert oder durch irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse nochmal justiert, sondern das war eine Intuition. Und ich glaube, das ist so das eine. Und das andere ist eben auch tatsächlich dieser Punkt, dass ich auch in Gruppen schon auch immer gesehen habe oder auch mich eher immer zu den Außenseitern selbst gezählt habe und auch selbst mit Außenseitern so genannten, also ist ja nicht so ein schönes Wort, aber mit den Menschen, die eher nicht so Redelsführer waren oder nicht so im Mittelpunkt standen, mich gerne unterhalten habe, zusammen war mit denen eher. Also es war eher ruhiger so. Und dann auch da so ein Gefühl entwickelt habe für die vermeintlich Starken und die Schwachen in Gruppen. Und ich glaube, das ist auch eine Triebfeder, dass ich einfach das Gefühl habe, dass eben, wie gesagt, Kinder aus sich heraus gar keine Chance haben, sich zu positionieren. Und jetzt könnte man, also mein Gedanke war eigentlich erst auch mit Kindern zu arbeiten. Und ich habe dann erst im Laufe der Zeit, also ich habe zum Beispiel bei einer Logopädin gearbeitet, ja, und mit den Kindern direkt oder auch beim Kinder- und Jugendpsychiater und dann Therapien auch mit Kindern gemacht, Musiktherapien. Und hatte da aber das große Glück, dass ich natürlich auch in die Elternarbeit reingekommen bin. Und je mehr ich gelesen habe, wie Kinder wachsen, wie die sich entwickeln, was die brauchen, desto mehr habe ich gemerkt, dass meine Möglichkeiten für Kinder zu sein eigentlich darin liegen, mit den Erwachsenen zu arbeiten. Weil die Erwachsenen sind die Ansprechpartner für Kinder. Also was will ich mit einem 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-jährigen Kind, was total gebunden und bezogen ist auf seine eigene Bezugsperson, was dort Sehnsucht hat nach Verständnis, nach Liebe, nach Anerkennung, nach Gehaltensein, nach Verständnis. Ne? Und dann liegt es für mich oder ist es für mich jetzt ganz logisch, dass ich eben eher mit den Verantwortlichen arbeite, also im Unternehmen nicht mit den Mitarbeitern. Ja, wenn der Chef sagt, hier, wir brauchen eine Unternehmensberatung und der fährt jetzt auf Dienstreise, dann sitze ich da mit den Mitarbeitern. Ja, das kann auch mal hilfreich sein, weil ich von denen was höre, aber eigentlich muss ich ja mit der Chefetage arbeiten und gucken, wie ist die Führung beschaffen, was kommt da an Atmosphäre rüber und wie kann ein guter Raum und eine Umgebung aussehen für diejenigen, für die eigentlich dort Verantwortung übernommen wird. Ja, und das ist so meine Triebfeder und der Grund auch, weshalb ich mit Eltern arbeite. Und auch ganz groß auf meiner Homepage steht, bitte bringen Sie Ihr Kind nicht mit, damit wir in Ruhe sprechen können. Und zum ersten Termin und zum zweiten ist dann schon gar nicht mehr die Frage, soll ich mein Kind mitbringen? Das ist dann sehr klar.
Das heißt, mit den Kindern hast du grundsätzlich keinen Kontakt oder gibt es dann doch auch manchmal Situationen, wo das sinnvoll sein kann?
Also wie schon gesagt, es kann immer sinnvoll sein, je nachdem auch wie alt Kinder sind. Ja, gerade wenn die so in die Wackelzahn-Vorpubertät oder auch mitten in der Ablösephase sind, dann macht es auch aus der Sache heraus Sinn, natürlich mit den Jugendlichen nicht nur zu sprechen, sondern die mit einzubeziehen in den Dialog. Weil ich habe eben schon gesagt, es ist eine Ablösephase. Das heißt, die Bindung verändert sich zwischen den Eltern und die Kinder sind eigentlich, also ist die Aufgabe, sich emotional unabhängiger zu machen von seinen Eltern und eher das, was man ersehnt, im Außen, also in anderen Beziehungen zu finden und mit sich zu sein. Und da habe ich dann nochmal andere Chancen auch. Ne? Da gibt es dann natürlich sozusagen Restbestände, die man mit Eltern besprechen kann. Aber je nachdem, wie lange dann vielleicht auch schon sehr autoritär mit den Kindern umgegangen wurde, desto schwieriger ist es dann auch da nochmal eine andere Atmosphäre reinzubringen, weil einfach viele Verletzungen, viele Kränkungen schon stattgefunden haben. Und da kann ich das mit den Eltern bearbeiten. Aber dann brauche ich letztlich, also entweder Eltern, die das richtig gut auch mit in die Beziehung tragen, die vollumfänglich Verantwortung übernehmen, die ganz doll bereit sind, einen neuen Anfang mit ihrem Kind zu machen und das auch gut vermitteln können. Oder ich brauche eben einen Jugendlichen, der mit dem ich spreche, wo ich nochmal höre, wie geht's dir, was bräuchtest du, um überhaupt deinen Eltern wieder zuzuhören.
Mhm.
Also an diesen Stellen ist es sinnvoll. Und dann gibt's auch das Setting des Hausbesuchs, was ich auch jetzt in der Corona-Zeit natürlich gar nicht bis ganz wenig nur hatte, eigentlich gar nicht, wo wir eben im Rahmen einer Beratung auch dann mal, also die Eltern oft auch den Wunsch entwickeln, dass ich mal quasi, dass sie nicht nur, wie soll ich sagen, das Goldfischglas mit der Atmosphäre mir als Wasserprobe mitbringen, wo ich dann mal so reingehe, sondern dass sie sagen, komm doch mal ins Aquarium und schwimm mal mit und guck mal, wie die Atmosphäre zwischen uns ist und ob es da irgendetwas gibt und wir auch gemeinsam auf Situationen, die wir erlebt haben, mal schauen können, was ist da in dir vorgegangen, was ist in mir vorgegangen, was hast du beim Kind gesehen, was ist bei mir abgelaufen, um das aber dann wieder in die Arbeit zu integrieren, in diesen geschlossenen Beratungsraum und dann zu sagen, okay, lass uns das mal analysieren, lass uns mal gucken, was da eigentlich passiert ist. Und insofern ist es grundsätzlich sowieso, schließe ich das überhaupt nicht aus. Es muss nur immer Sinn machen. Also es muss ein Ziel sein, weil du kannst halt wahnsinnig viel machen. Ja, aber die Frage ist ja, mit welchem Ziel tue ich das? Und es ist eben nicht immer das erste Ziel für mich, die Kinder mir anzugucken, weil die Kinder sind ja okay, so wie sie sind. Die reagieren ja nur letztlich auf das, was ihnen begegnet. Und dann begegne ich erstmal diesem Erwachsenenanteil.
Ich habe ähnlich wie du auch an der UdK studiert.
Ach ja, witzig.
Ja, ich glaube auch ungefähr zum gleichen Zeitraum. Allerdings habe ich Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation studiert und du hast Musiktherapie.
Richtig,
unter anderem mitgemacht.
Ja.
Und unter psychologisch-therapeutischer Weiterbildung kann ich mir was vorstellen. Aber was genau macht eine Musiktherapeutin?
Also auch die Musiktherapie ist sehr vielschichtig. Also da kann man ganz viel verschiedene Richtungen nutzen. Erstmal, um das hier in dem Rahmen ein bisschen zu erläutern, ist ja Musik eine ganz eigene Sprache. Und sie ist eben auch vorgelagert dem eigentlichen Ausdruck, den wir oft haben, nämlich dem Sprechen. Und das heißt, die Musik hat die Chance, noch mal mehr und schneller an eine Emotion zu kommen. Und damit dann in eine Arbeit zu gehen. Und wie das dann aussieht, also ob du das rezeptiv machst, also ob man Musik hört oder ob man Musik gestaltet. Also es gibt da in der Arbeit mit älteren Menschen eben auch oder auch in der Psychiatrie auf einer Station, wo dann Alte oder auch Demenzkranke sind, ne, die Möglichkeit dann Lieder zu singen, Liedgut in die Kontakte mit reinzubringen. Man hat aber auch eben die Möglichkeit, in einem anderen Rahmen Musik als Vehikel zu nehmen, um eben an psychische und tiefer liegende Prozesse zu kommen und dann eben auch die Sprache, also das Sprechen sozusagen zu nutzen, um das, was man gerade gehört hat, was einen berührt hat, ne? Musik berührt einen ja an einer ganz anderen Stelle nochmal, ist nochmal eigentlich in meinem Eisberg, ne, wenn wir oben das Verhalten haben und das Gefühl unter der Wasseroberfläche liegt und die Bedürfnisse unten drunter liegen, dann ist eben, man ist sofort unter der, man ist eigentlich sofort an der richtigen Stelle, am Gefühl. Ja, mhm. Und das ist, finde ich, eine große Kraft, das mit einzusetzen, wenn das passt. Und ich arbeite damit ja nicht ausschließlich, sondern immer ergänzend im Augenblick und nutze das einfach und es. Also man kann sich das vorstellen, ich komme ja selbst auch aus der klassischen Musik, dass zum Beispiel Chorsingen oder gemeinsam zu singen ja eine unglaubliche Erfahrung ist, weil da alle Bedürfnisse gepaart mit den besten Gefühlen unter Umständen, wenn es gut läuft.
Das, wo man dann so Gänsehaut bekommt, ne? Wenn alle mitsingen.
Genau, ja. Und das hat damit zu tun, wir haben ja schon die drei Basisgrundbedürfnisse aufgeführt oder vorgetragen, dieses, also die Musik schafft Verbindung. Musik schafft Verbindung zu dir und deinen emotionalen Zugängen und Musik öffnet und Musik schafft eben auch Verbindung zu anderen und zwar genau zu dieser Ebene, eben nicht zum Kopf, sondern zum Herzen sozusagen. Und wer schon mal im Chor gesungen hat oder mit anderen sich gespürt hat in der Stimme, der weiß, dass eben auch es wunderschön ist, dass jede Stimme zählt. Also wenn man einen falschen Ton singt, dann fällt man auf, ja, dann ist man zwar auch selbstwirksam, aber die Verbindung geht ein bisschen verloren und dieses sich gleichzeitig verbunden und auch autonom, also selbstwirksam zu spüren mit der eigenen Stimme und Teil zu sein von etwas. Das ist die maximale Sicherheit letztlich, ja, die dann eben auch das dritte Basisgrundbedürfnis mit berührt. Und das finde ich eben sehr, ja, ist einfach sehr schlüssig und erklärt auch, warum Musik eben so eine tiefe Bedeutung hat auch für uns im Leben, für uns Menschen.
Boah, ich habe so viele Fragen, es werden immer mehr in meinem Kopf, aber wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Die Therapie ist etwas, was ich persönlich als Kind, ich hatte einen Ergotherapeuten oder mehrere sogar. Und ich war als Grundschüler an einen, gab auch ein paar Mal beim Schulpsychologen oder Schulpsychiater. Mhm. Weil mein erwachsenes Umfeld immer glaubte, der kleine Junge muss mal über seine Behinderung reden.
Ach Gott, du Armer.
Und ich wollte das nie.
Ja.
Ich hatte auch nicht das Bedürfnis. Ich habe mich auch nicht als Außenseiter in der Zeit gefühlt. Und irgendwann hat es der Schulpsychiater verstanden.
Mhm.
Und wir haben dann Bilder gemalt und wir haben irgendwie, keine Ahnung, er hat mir sein Motorrad gezeigt und es war irgendwie so eine Art Freundschaft entstanden.
Mhm. Mhm.
Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir nicht über meine Behinderung gesprochen haben. Und es war trotzdem schön für mich. Und auch für ihn, glaube ich. Also ich war, die 10 Sitzungen war ich bei dem.
Mhm.
Aber ich weiß nicht, was es therapeutisch gebracht hat, außer vielleicht, dass ich 10 Sitzungen zufrieden war.
Mhm. Hast du eine Frage dazu? Darf ich was sagen dazu? Oder hast
ja, bitte,
nur
sag was.
Ja.
Also, nee, ich frage mich, was
sollte.
Das sein kann. Ja, genau.
Ich glaube, du fragst dich das zu Recht und irgendwie finde ich, ist so unterm Strich das Ergebnis, dass ihr beide sehr beziehungsfähige, kompetente Menschen seid, denn ihr habt euch die Zeit, die euch beiden verschrieben wurde, maximal gut genutzt irgendwann. Ja, so,
genau.
Das ist so ein bisschen das, was, ehrlich gesagt, erlebe ich das ganz häufig. Also ich finde, auch in anderen Therapien ist das so, ne, dass erstmal wird ja immer Ergo verschrieben für die Kinder und auch Logopädie möglichst bitte ganz früh, weil das Kind lispelt noch oder kann irgendwas nicht richtig aussprechen. Also wir schauen eben in unsere, ach, es gibt so 1000 Facetten, die ich jetzt mit dir besprechen könnte. Wir schauen einfach immer sehr defizitär auf Menschen, ja, und auf Kinder erst recht, ja. Und wenn man dann Kind und auch noch eine Beeinträchtigung, eine Behinderung hat, ne, dann haben alle irgendwelche Bilder im Kopf. Und man glaubt dann auch, wie der andere sich fühlt und was man dann tun muss. Und das ist ja auch alles sicherlich im besten Wissen und für dich geschehen. Und trotzdem ist das Wichtigste, was eigentlich hätte stattfinden müssen, nämlich das Gespräch mit dir und wie geht's dir und was brauchst du? Brauchst du überhaupt irgendwas? Ja, so, also diese Frage, wie geht's dir? Das, und zwar wirklich nicht nur ja, danke, gut, sondern wie geht's dir in der Schule? Dann hätte man etwas über dich erfahren. Dann hättest du vielleicht gesagt, du, das und das bewegt mich gerade und daraus wäre vielleicht gar nicht gefolgt, dass du irgendwo hin musst. Ja, und das erlebe ich eben ganz häufig und das, ja, betrübt mich einfach, weil wir einfach zu wenig, wir reden viel über Kinder, aber viel zu wenig mit Kindern und so ist es ja mit allen. Wir reden ja auch ganz viel über Behinderte, aber nicht mit Behinderten und wie sie das empfinden. Und dann wird, was weiß ich, da hinten irgendeine Rampe geschaffen, aber da fährt man gar nicht hin. Also da braucht man gar nicht. Aber was halt dann sozusagen wirklich gebraucht wird, also dieser Dialog letztlich, ne, die Verbindung einfach, das findet eben häufig nicht statt. Und mich schmerzt das einfach. Mich schmerzt das. Und ich freue mich, dass du eine gute Erfahrung machen konntest, eine gute Beziehungserfahrung machen konntest. Und ich sage auch immer den Eltern, wenn das ein netter Therapeut oder eine Therapeutin ist, kann ja nicht viel schief gehen. Aber die Frage ist halt auch immer, mit welchem Ziel macht man das? Und oft ist auch der Weg dann dahin, ne? Also wenn dann Kinder am Nachmittag noch hierhin müssen und dahin müssen zur Therapie. Und wir wissen aus Zahlen, dass auch Grundschulkinder schon 50% von Grundschulkindern auch schon therapeutische Erfahrungen haben, dann frage ich mich schon, das muss ja ein Armutszeugnis sein, also ist ein Armutszeugnis für uns als Gesellschaft, ja. Also ich glaube, dass Kinder erstmal viel mehr Berücksichtigung brauchen und nicht so viel Interpretation brauchen, wie das Erwachsene tun. Und dann auch nicht so schnell immer gleich eine Lösung. Da muss immer gleich eine Lösung her. Dann kann man doch erstmal, aha, interessant, gucken, ist es wirklich so, wenn man einen Gedanken hat, dann am besten auch den Menschen fragen, um den es geht. Ja, Kinder kann man immer fragen. Es ist halt die Frage, welche Antwort man erwartet, welche Bilder man im Kopf hat und auch wie man fragt. Aber Kinder geben von Anfang an, seitdem sie auf der Welt mit uns im Kontakt sind, geben sie ganz deutliche Signale. Und das hat halt ganz viel mit unserer eigenen Geschichte zu tun, wenn wir die missinterpretieren, ja, oder das dann besonders gut machen wollen.
In deinem Buch, Die Reise, das, glaube ich, dein letztes Buch ist, das du rausgebracht hast,
ja.
Da steht im hinteren Teil eine Wörterliste oder zwei Wörterlisten, die eigentlich die Frage, die ich dir stellen wollte, beantwortet haben. Nämlich, wie rede ich über Gefühle als Erwachsener mit meinem Kind? Also wenn ich als Erwachsener Angst habe zum Beispiel, vermittle ich das meinem Kind ja oder nein? Oder wenn mein Kind nicht weiß, wie es das Gefühl ausdrücken soll, weil es dafür kein Wort hat, da fand ich deine Liste am Ende super hilfreich, wie man Gefühle beschreiben kann. Fröhlich oder
traurig.
Ja, traurig.
Ja.
Aber das sind ja so basale Gefühle. Du hattest da noch eine viel, viel differenziertere Aspekte.
Ja, also Lebendigkeit, Fröhlichkeit, ne? Also so diese ganzen Adjektive, die eben unsere innere Welt beschreiben, genau.
Genau. Ich fand das deswegen spannend, weil wir haben, glaube ich, verlernt, als Gesellschaft über Gefühle zu sprechen.
Ja, na, ich glaube, wir haben es gar nicht verlernt, sondern ich glaube, es gibt einen Teil in unserer Gesellschaft, der hat es nie gelernt, genau.
Und wir haben auch nicht letztendlich dadurch die Wörter dafür. Und wir wissen auch oft gar nicht, was eigentlich das ist, was uns bedrückt, begeistert oder was bejahend sein kann in unserem Leben oder eben auch verneinend.
Ja.
Ich zitiere gerade ein paar Wörter, ne? Harmonisch, heiter, herausragend, weise, wendig, wertvoll, wichtig.
Ja, ja.
Das ist so, so wichtig.
Entzückend, erfreulich, erfinderisch, ne? Wir sagen zu unseren Kindern, du bist anstrengend und mein Kind kann sich nicht konzentrieren, ja. Aber dass das eine Lebendigkeit ist und dass mein Kind gerade einfach den Fokus auf was anderes legt, ne, die Perspektive haben wir gar nicht, sondern wir bewerten immer.
Genau.
Ja.
Oder Gefühle, Körperempfindung. Dumpf, dunkel, fröstelnd, Gänsehaut, tropfend, zuckend, zupfend. Das sind Wörter, die man zwar kennt, aber
nicht auf sich und seinen Körper beziehen würde.
Genau.
Ne? Also nicht wüsste.
Genau.
Und du sprichst noch was Wichtiges an, nämlich dass ja, wir haben jetzt viel über Gefühl und Bedürfnis und Kognition gesprochen, aber es geht ja auch um unseren Körper. Also dass unser Körper letztlich ja uns auch Informationen über ein Gefühl gibt und dass die Körperempfindung vor dem Gefühl liegt. Ja, das ist ja auch etwas ganz Wesentliches und wir sind auch ein bisschen sowas wie eine körperlose Gesellschaft und das ist ja jetzt leider auch mit Corona, hat das jetzt nicht dazu beigetragen, dass wir alle so richtig in unseren Körper reinkommen. Im Gegenteil, wir sind auch noch beschnitten, ne? Man sieht nur den Kopf im Homeoffice und unten drunter, keine Ahnung, ob da eine Jogginghose ist oder die Schlafanzughose oder eine Anzugshose. Also das und so fühlen sich auch viele halt sehr im Kopf mit den Gedanken und halt nicht mehr in dieser Verbundenheit mit dem Körper. Und das, was du jetzt angesprochen hast, dass wir das verlernt haben oder dass wir kaum Worte auch haben für das, was in uns vorgeht, ist ja genau auch das, was eben Kinder brauchen, wenn sie im Wachstum sind und zwar von Anfang an, dass sie Informationen darüber bekommen, was in ihnen vorgeht. Also bei Babys und Säuglingen machen wir das noch ganz selbstverständlich, dass wir, wenn ein Baby weint, sagen, gell, ja, du vermisst die Mama gerade, das ist ganz schlimm. Oder du hast Hunger, ja, und das stimmt, du hast ja auch schon ganz lange nichts mehr gegessen. Also wir sind sehr in so einem ganz körperlichen, ne? Meine Stimme wird gleich höher und man ist so in so einer rechtshemisphärischen, ganz emotionalen Stimmlage und drückt damit eben ein Gefühl gleichzeitig aus, also ein Sehnen, ja, und ich tröste dich so. Und dann werden die Kinder älter, so mit 1,5 Jahren, 2 Jahren, dann kommen die in die Autonomiephase und dann fangen die an, sozusagen Gefühle anders auszudrücken. Also es ist nicht mehr so, dass du das Kind von A nach B setzen kannst und es ist auch nicht mehr still, wenn du ihm was zu essen gibst unter Umständen, sondern das sagt, ja, will ich oder will ich nicht. Und dass aber in diesem Rahmen eben Gefühle sich entwickeln. Also uns Gefühle entwickeln sich nicht wie ein zartes Pflänzchen, sondern die entwickeln sich richtig massiv. Also da kommen einfach, und da steht Wut ganz oft im Vordergrund, ja. Und Wut darüber, dass das, was ich jetzt gerade im Kopf habe, ich nicht umsetzen darf. Ja, was vielleicht jetzt, will ich gar nicht sagen, ob es richtig oder falsch ist, was das Kind dann will, aber das Kind hat ein starkes Gefühl, eine Frustration und muss mit diesen starken Gefühlen ständig umgehen und ist aber kognitiv noch nicht so weit, dass es umplanen kann. Das prägt so diese Vorschulphase. Mhm. Und in dieser Zeit ist genau das, was du da an Worten gefunden hast, auch ganz wichtig, dass wir eben spiegeln. Also, dass wir eben nicht auf der Eisbergoberfläche, ja, das Verhalten, was da zu sehen ist, wegdrücken und sagen, hör auf, oder wenn du dich so verhältst, dann will ich mit dir nichts zu tun haben. Das ist das, was wir ja erfahren haben, oft in unserer Erziehung, sondern dass wir eben das verbinden mit der Ursache, mit dem Gefühl. Du ärgerst dich, weil wir jetzt nicht rausgehen können. Ja, das kann ich verstehen. Da habe ich noch keine Lösung. Das ist natürlich schlimm für uns Menschen, ja, wenn wir nicht sofort eine Lösung haben. Und wenn ich dann auch noch mit meinem eigenen Gefühl nicht gut in Kontakt bin, also wenn ich dann noch meine eigene Wut oder meine eigene Hilflosigkeit dolle spüre, indem ich auf diese Ebene gehe mit meinem Kind, dann wird's ganz kompliziert und dann vermeide ich das doch. Und dann entweder habe ich dann die Tendenz, alles meinem Kind recht zu machen, damit bloß kein starkes Gefühl kommt, oder ich drücke jedes starke Gefühl, was da ist, einfach weg, indem ich sehr rigide Regeln vorgebe und die scharf sanktioniere. Ja. Also hattest du jetzt nicht gefragt, aber das ist meine Antwort.
Ich würde dir gerne zwei Erfahrungen aus meiner Kindheit erzählen, die ich bis heute nicht vergessen habe. Mhm. Die erste ist eine positive, oder sind eigentlich beides positive Erfahrungen, aber die eine ist schmerzhaft, die andere nicht. Die erste war, da war ich 9 Jahre alt und meine Mutter ist mit mir für ein Jahr nach Südamerika gereist. Mhm. Und ich bin dort zur Schule gegangen und ich konnte kein einziges Wort Spanisch. Und es war die schlimmste Zeit, die ersten Monate, an die ich mich damals erinnern konnte. Und ich dachte, das schaffst du nie. Mhm. Nur in Mathe war ich gut, weil Mathe ist international. Alles andere war ich super schlecht. Und ich habe niemanden verstanden. Die Lehrer haben nicht verstanden, warum ich kein Spanisch kann, aber Mathe. Mhm. Es war irgendwie ein super komplexes Problem. Und plötzlich, nach 6 Monaten, merkte ich, dass ich auf Spanisch träume.
Ach krass.
Und ich weiß nicht, wie das geschehen konnte, weil ich konnte vorher kein Spanisch und ich habe es nur gehört, die ganze Zeit nur gehört. Und irgendwann träumte ich auf Spanisch und irgendwann konnte ich Spanisch sprechen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das in meinem Kopf passiert ist, aber ich betrachte das im Nachhinein immer noch das Gehirn ist zu unglaublichen Dingen fähig, oder überhaupt Kinder sind zu unglaublichen Dingen fähig, die sie sich oft selber gar nicht zutrauen. Es war wirklich wie so ein Wunder, das in mir geschah. Mhm. Und also das ist wirklich eine super krasse, prägende Erfahrung, die mich immer denken lässt, dass ich mag das Wort Resilienz nicht, weil es oft sowas ist, irgendwie du bist selber verantwortlich für dein Schicksal. Aber es war eine Kraft in mir, die ich nicht kannte, sagen wir mal so. Mhm. Mhm. Und die andere Erfahrung, die ich hatte, geht in eine ähnliche Richtung, weil sie am Ende ein positives Ergebnis hat, aber eigentlich tragisch war. Und zwar hatte ich einen ganz schlimmen Unfall. Ich habe ja Glasknochen. Und der Unfall war so schlimm, dass ich eine Blutung im Kopf hatte und die Ärzte unsicher waren, ob man das operieren sollte. Weil wenn man es operiert, könnte es sein, dass man das Gehirn angreift. Und wenn man es drin lässt, weiß man nicht, was in ein paar Jahren sein wird. Und es war irgendwie so eine 50-50-Entscheidung. Und ich wusste, irgendwas ist doof. Und meine Mutter kam dann aus dem Gespräch mit dem Arzt zu mir und meinte, wir müssen reden. Mhm. Und ich war 14 oder 15, also schon Teenager, aber auf jeden Fall für diese Frage nicht bereit. Und sie hat mir dann erzählt, was Sache ist. Und sie hat gesagt, sie weiß nicht, was passieren wird. Mhm. Sie weiß nicht, ob mein Körper das packt oder nicht. Sie möchte aber ehrlich zu mir sein und sie möchte, dass ich mitreden kann oder mitentscheiden darf. Und vor allem möchte sie, dass ich weiß, dass egal was ist, sich das im Verhältnis zwischen uns nichts ändern wird. Und dass sie glaubt, dass weil ich noch so jung bin, mein Gehirn sich wieder anpassen kann, sollte was passieren. Aber sie kann es nicht versprechen. Und wir haben uns dann dazu entschieden, das zu machen. Und das ist zum Glück gut gegangen. Aber was ich an dem Tag sofort merkte, war, wenn es hart auf hart kommt, dann sind meine Eltern ehrlich zu mir. Wie wichtig ist Ehrlichkeit, also in was Gefühlen auch der Eltern angeht, mit den Kindern? Also kann ich meine eigenen, also sind auch Tränen geflossen, auch bei ihr, kann ich dann meinen Kindern das auch zeigen oder muss ich immer der oder die Starke sein?
Wow, also erstmal vielen Dank, dass du das erzählt hast. Beide Geschichten, also ich nehme an, dass die erste Geschichte eher mit Schmerz verbunden war.
Ja.
Weil die zweite ist ja sehr nährend und auch klingt sehr, sehr satt, ja. Also genau, das kindliche Gehirn ist wahnsinnig, also überhaupt das Gehirn ist sehr plastizid, also sehr adaptiv. Ja, es kann sich wirklich an vieles anpassen und trotzdem ist natürlich so, dass es auch begrenzt ist. Aber also ich glaube, dass gerade mit Sprachen es eben so ist, dass tatsächlich, also so komisch es klingt, aber wenn du das so sagst, es ist wie als ein Wunder in mir passiert ist. Und ich glaube, dass du das eben wahrnehmen konntest, weil du durch die Sprache so ein Parameter dazu bekommen hast, weil eigentlich ist ja dieses Wachstum von Kindern eh ein totales Wunder. Ich meine, dass die auf einmal aufrecht laufen oder stehen oder dass die sich drehen oder dass die anfangen zu sprechen. Ja, das ist ja, deswegen sind wir Eltern ja dann auch immer so mega begeistert von jedem kleinen Pups, den die Kinder lassen. Ja, weil das eben so eigentlich ja, wie du sagst, ein Wunder geschieht in uns Menschen. Ja, wenn man so will. Und diese Sprache, ich glaube, da wächst man tatsächlich als Kind so rein. Ich glaube, im Erwachsenenalter ist es anders. Also ich höre auch ganz viel Englisch und trotzdem tatsächlich träume ich auch manchmal auf Englisch. Aber das hat auch damit zu tun, dass ich ja auch schon das lange habe. Aber ich spreche bei weitem nicht so gut, wie ich verstehe. So. Und ich glaube, da geschieht das Wunder nicht, wenn ich nicht anfange zu sprechen. Aber natürlich, wenn man, das wissen wir auch, dass das Lernen ganz viel an Emotionen geknüpft ist. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die ich habe, ne, dass mir immer gesagt wurde, du kannst nicht mehr zahlen, du kannst nicht mehr, habe ich heute übrigens auch schon mal gesagt, ja. Dann entwickelt sich das zu einem Glaubenssatz und dieser Glaubenssatz ist nicht nur in der Kognition, sondern eben auch im ganzen Körper drin, dass ich eher weggehe von solchen Sachen, ja, und das Gefühl, ein Selbstbild entwickelt, dass ich das oder das nicht kann. Und wenn aber jetzt, ich sag mal so, auch jemand, der mit Zahlen nicht gut kann, sich in einen Mathematikprofessor verlieben würde, würde unter Umständen vielleicht auch nochmal ein anderer Zugang stattfinden. Ja, genauso wie man noch eine Sprache im Alter lernen kann, wenn man sich auf einmal verliebt. So, das ist jetzt so ganz plakativ gesagt. Und deine Geschichte mit deiner Mutter, also auch sehr berührend. Und das, was mir dazu einfällt, deine Frage, also ich habe nicht den Eindruck, dass deine Mutter vor allen Dingen ehrlich war zu dir.
Okay.
Weil ich glaube, dass Ehrlichkeit quasi ein Nebenprodukt von ihrer Authentizität und ihrer Liebe und der Fähigkeit, in Verbindung zu gehen mit dir und dich zu hören war. Also sie kann mit dir, du kannst mit, weil Ehrlichkeit ist ja was ziemlich Sachliches, ne? Ehrlichkeit heißt, es gibt irgendwie was Wahres und was Unwahres, so. Und das ist in der Erwachsenenbeziehung, finde ich, wichtig, dass man sich nicht hintergeht und dass man eben ehrlich auch zu sich, also nicht nur zu sich, da bin ich schon wieder, ne, bei sich. Wir sind ja auch oft Meister darin, uns selbst auch was vorzumachen. Aber das, worum es jetzt in der Geschichte für mich eher geht, ist die große Kraft zwischen euch. Also, dass sie dir zugetraut hat, zu Recht zu sagen, ich möchte gerne wissen, was du denkst und was du fühlst dazu. Und sie hat sich auch getraut, dir ihre Zuversicht zu zeigen und zu sagen, ich glaube, das kann funktionieren, ich kann es dir aber nicht versprechen. Und das ist, finde ich, das Berührende, dass sie sozusagen, du hast gesagt, du warst so 14, 15. Das heißt, man ist, glaube ich, nie so wirklich bereit für diese Fragen, weil eigentlich sind wir dafür ja eigentlich auch nicht gemacht, um zu entscheiden, wie viel Risiko wir an so solchen Stellen eingehen. Ja, aber dass sie das geschafft hat, dich da reinzuholen emotional und dir zu sagen, eigentlich zwischen den Zeilen, pass auf, es geht um dich und ich liebe dich und mir ist ganz wichtig, dass hier keine Entscheidung ohne, dass du weißt, worum es geht und wie sehr ich dich liebe oder wir dich lieben, getroffen wird. Und das, finde ich, ist die eigentliche Qualität und beantwortet vielleicht auch ein bisschen deine Frage, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, authentisch zu sein, in einer echten Beziehung zu sein mit den Kindern. Und wenn man gestresst ist, eben nicht zu brüllen oder aus dem Kontakt zu gehen, sondern eben zu sagen, boah Leute, mir ist es gerade hier echt zu viel, warte mal kurz, ich brauche eine Pause. Und natürlich bin ich dann ehrlich, aber ich bin auch ehrlich, wenn ich das Kind anschreie und sage, du bist total laut und ich habe jetzt keinen Bock auf dich. Ja, da bist du auch ehrlich. Mhm. Also, aber die Art und Weise, wie wir miteinander im Kontakt sind und mit einem Kind auch sprechen, das muss ja auch kindgerecht sein. Ne? Und wenn wir traurig sind, also ich habe viele Eltern oder einige Eltern auch, ne, die Trennungssituationen haben, wo es natürlich darum geht, einerseits authentisch zu sein und zu sagen, ja, ich bin auch traurig, aber natürlich nicht in dieser Traurigkeit zu versinken und dann selbst auszubrechen und sich völlig zu verlieren und zu weinen und zu schluchzen, weil dann ist es fürs Kind nicht mehr konstruktiv. Da bist du zwar auch ehrlich, aber es ist nicht die Authentizität, die das Kind trägt. Wenn deine Mutter in ihrer Angst versunken wäre, dann wärst du gar nicht in die Lage versetzt worden, für dich irgendein Gefühl zu entwickeln. Da hättest du dir Sorgen um deine Mutter gemacht. Ja.
So langsam kommen wir mit unserem Aufzug an.
Schade.
aber ich nehme super spannende Gedanken mit. Also zum Beispiel, dass eine Behinderung oder eine Einschränkung zu haben nicht zwangsläufig bedeutet, dass das therapeutisch bearbeitet werden muss. Mhm. Dass Kinder mehr verkraften, als man vielleicht als erwachsener Mensch glaubt, mhm. Wenn das Setting sie in die Lage versetzt, sich sicher zu fühlen.
Ja, genau.
Mhm. Und dass es wichtig ist, mit Kindern über Gefühle des Kindes, aber auch über die eigenen Gefühle zu sprechen. Und dass die Therapie, zum Beispiel die Musiktherapie, wahrscheinlich ähnlich auch mit der Tiertherapie, deswegen so relevant ist, weil sie einen anderen Zugang zu den Gefühlen gestatten kann, ja, als das reine Gespräch.
Ja, und nochmal andere Räume öffnet, genau.
Mhm. Was ist die wichtigste Fehlannahme oder der größte Mythos, mit dem du aufräumen möchtest, was Eltern als Eigenschaften haben sollten?
Also es gibt einen großen Mythos, ich weiß nicht, ob es der jetzt ist, aber der war zum Beispiel auch in meiner eigenen Mutterschaft auf jeden Fall für mich ein Game Changer sozusagen, ist diese Annahme, dass das Kind gegen uns ist. Also dass das Kind gegen uns handelt, ja, der macht das doch mit Absicht, der will nicht, der ärgert mich, der provoziert mich. Und das zu verstehen, dass das Kind und wir übrigens alle eher immer etwas für uns selbst tun und eigentlich viel seltener gegen den anderen. Also Kinder erstmal gar nicht, weil die wachsen ja gar nicht auf in diesem Gedanken, gegen etwas zu sein. Die sind ja abhängig. So, also deswegen tun die vor allen Dingen ganz, ganz viel, um in der Kooperation zu bleiben. Und dass eben, ja, wenn Kinder aus der Kooperation gehen, dann hat das ganz viel damit zu tun, dass sie überfordert sind oder dass wir sie auch gekränkt haben. Und dann können sie nicht weiter kooperieren. Und selbst dann kooperieren sie oft noch mit Wünschen, die sie spüren bei uns, in uns. Oder fühlen sich dann noch schuldig, ja, dafür, dass sie irgendwie eine Situation schwierig gemacht haben. Also das ist so eine Situation oder ein Gedanke, eine neue Perspektive. Ne? Das Buch, was du angesprochen hast, die Reise zur glücklichen Eltern-Kind-Beziehung, das ist ja eine andere Perspektive, in die ich da oder die auf die ich gerne aufmerksam machen möchte. Und diese Perspektive kann man am besten wahrnehmen, wenn man die andere nicht sofort aufgibt. Also sondern das finde ich ja auch immer bei diesen kleinen Spielsachen, die man für Kinder hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so diese Fernrohre, wo dann so sich Mosaike legen. Und das Schöne ist ja nicht, immer zu ein neues Mosaik zu entdecken, sondern zwischen zwei Mosaiken hin und her zu wechseln und zu sagen, guck mal, jetzt liegt es da und wie passiert denn das dann? Und jetzt drehe ich es und jetzt verändert sich's. Und deswegen ist das, finde ich, so spannend und gibt's in dem Buch auch eben immer die herkömmliche Perspektive, also dieses Gefühl, mein Kind ist gegen mich und woher kommt das, das sich anzugucken und dann auch sozusagen in die neue Perspektive reinzufühlen oder auch reinzuschauen oder reinzugehen und festzustellen, Mensch, wenn ich diese Perspektive gar nicht in mir trage, diese Haltung gar nicht habe, dass etwas gegen mich passiert, sondern dass da eine frühere Beziehung vielleicht bei mir gerade aufploppt, eine frühere Erfahrung und ich jetzt mir nochmal klar mache, mein Kind ist in Not und nicht gegen mich, dann habe ich auf einmal einen ganzen Kosmos von anderen Möglichkeiten, auf das Kind zu reagieren. Ja, und Das ist eigentlich, also es ist so ein Mythos sozusagen oder eine Perspektive, die oft aufs Kind gerichtet ist, die oft auch für Eltern nochmal ganz neue Horizonte eröffnet. Und natürlich dieses von der einen Perspektive zur anderen zu kommen, das ist eigentlich mein Weg mit Eltern, ihnen die Möglichkeit zu zeigen, es auch anders zu machen, weil das wollen ja viele. Und trotzdem ist es oft so schwer, weil man diese Perspektive ja erstmal erkennen muss, bevor man dann auch in dieser Perspektive handeln kann, weil es eine Haltung braucht, um dann daraus auch neue Möglichkeiten zu finden.
Jetzt haben wir über deinen Podcast gesprochen, der heißt der Familienrat, den hattest du kurz angedeutet, über das Buch mit dem Untertitel Die Reise zur glücklichen Eltern-Kind-Beziehung. Und jetzt kommt die allerletzte Frage. Gibt es eine Organisation oder eine Stiftung, die du für unterstützenswert hältst, an denen vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer sich vielleicht auch beteiligen können, unterstützen können oder die du auf jeden Fall empfiehlst?
Tatsächlich habe ich einiges ausprobiert, von Kinderschutzbund bis andere Organisationen, wo Spenden hingehen können. Und ich bin immer so ein bisschen abgeschreckt davon. Du hast das so ein bisschen beschrieben auch, ne, dass da auch oft dann so auf der Metaebene bestimmte Ziele verfolgt werden und dann oft auch unklar ist, wo geht es hin und wie ist da die Atmosphäre in dem Unternehmen und so weiter. Deswegen das, was ich gerne, worauf ich aufmerksam machen möchte, ist, dass es ein großes Netzwerk gibt, Kinder besser verstehen. Und der Untertitel dieses Buches heißt eben auch dich, dein Kind und dich besser verstehen. Und das ist mir ein Anliegen, dass wir uns aufmachen, Kinder besser zu verstehen und dass wir tatsächlich auch das, was du auch in dem Gespräch gesagt hast, ne, sich an jemanden zu wenden, der sich damit auskennt oder der damit sich beschäftigt hat. Das heißt ja immer noch nicht, dass er mir auch Unterstützung leisten oder mich begleiten kann. Aber loszugehen und zu gucken, wo finde ich zum Beispiel einen Berater, eine Beraterin. Und da kann man eben auf kinderbesserverstehen.net gehen und man kann dort Kurse machen, also Kursleiter finden. Man kann dort auch Berater, Beraterinnen finden, die eben auch Beratung anbieten. Und das halte ich für eine gute Investition, wo man sozusagen jetzt vielleicht nicht ausschließlich wirtschaftliche Energie hinsendet, ja, sondern man auch was zurückbekommt, noch an guter Atmosphäre und an neuen Handlungsalternativen.
Wow, vielen, vielen Dank. Wir merken, diese Rubrik, welche Organisation kann empfohlen werden, führt wirklich zu ganz neuen Erkenntnissen jenseits der bekannten 10. Vielen Dank.
Ja, schön. Raul, darf ich dir noch was erzählen? Ich
sehr gerne.
Hab dich aus der Ferne schon begleite ich dich schon lange und bewundere und also bewundern ist immer so ein distanzierter Ausdruck, aber ich bin schwer beeindruckt auch von dem, was du machst und wie du durchs Leben gehst und fährst und finde das einfach großartig. Und wir haben einen gemeinsamen Freund, da weiß ich nicht, ob du das weißt, Roger Willemsen hat mich auch sehr geprägt und
ja.
Das wollte ich einfach gerne mal in dem Zusammenhang dir sagen, dass ich immer, wenn der Todestag ist oder wenn es etwas gibt im Zusammenhang mit Roger, dass ich dann auch immer, läufst du auch immer so mit damit. Und ich denke so, ich fühle mich dann immer verbunden, ohne dass wir verbunden sind. Und du weißt es ja auch gar nicht. Aber Roger hat mich unterstützt in der Zeit, als ich öffentlich gearbeitet habe, zum Ende hin. Und ist einfach ja ein so wertvoller Mensch in jeder Begegnung gewesen. Und
total.
Deswegen habe ich mich jetzt so gefreut, dass ich dich endlich auch ein bisschen mal spüren durfte im direkten Kontakt, also im Audio-Kontakt. Und ich würde mich freuen, vielleicht schaffen wir es ja mal, dass wir uns im Echtraum treffen.
Ja, sehr gerne. Also ich hätte da auch schon Ideen, was man machen könnte, gerade um das Thema Behinderung und Kinder, dass nicht alles therapiert werden muss oder kann und auch nicht sollte.
Ja.
Kann man bestimmt auch noch eine Menge zu machen. Aber sehr gerne, wenn die Pandemie einigermaßen erträglich geworden ist, können wir das machen.
Genau. Genau. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, ich danke für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne. Dann müssen wir jetzt aussteigen aus dem Aufzug, oder?
Ja, genau. Ach so, stimmt. in welcher Etage sind wir gerade angekommen? Ich kann das hier nicht sehen.
Ich kann es dir auch nicht sagen. Auf jeden Fall ist es ein Riesenhochhaus. Und ich wünschte, ich könnte direkt wieder mit dir runterfahren, um weiterzureden. Ich glaube, wir sind in Etage 375.000 oder so angekommen.
Wahrscheinlich, ja.
Genau, und ich steige jetzt mit einem gefüllten Herzen und mit Freude in meinen Termin, den ich jetzt hier habe. Ich muss erstmal mich orientieren. Ich weiß gar nicht, wo ich bin jetzt.
Ja, genau, Zimmer 4872 wahrscheinlich.
Genau.
Ich fahre wieder runter, ich bin der Liftboy und wir sehen uns in der Zukunft.
Ja, ich freue mich. Danke dir sehr. Tschüss.
Gerne, bis dann. Tschüss. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.